könnt zur Predigt, die uns dann Pastor Timo Showalter bringen wird, lese ich uns aus 5. Mose 1, die Verse 1 bis 3. 5. Mose 1, 1 bis 3. Dies sind die Worte, die Mose zu ganz Israel redete, jenseits des Jordans in der Wüste, im Jordantal gegenüber Suf, zwischen Paran und Tophel, Laban, Hazeroth und die Sahab. 11 Tage Reisen weit ist es vom Horeb bis Kadesh Barnea auf dem Weg zum Gebirge Seir. Und es geschah im 40. Jahr, am ersten Tage des 11. Monats, da redete Mose mit den Israeliten alles, wie es ihm der Herr für sie geboten hatte. Wir hören nach dem nächsten Lied dann die Predigt von Timo über 5. Mose 1, die Verse 19 bis 46, mit dem Titel Bilanz ziehen über unser Leben mit Gott. Wir singen jetzt aus dem großen
Ich weiß nicht, wie bekannt in eurer Mitte die Hörspiele von den drei vom Ascht sind. Vielleicht kennt es auch eher die jüngere Generation, aber ich glaube, es gibt sie schon recht lange. Auf jeden Fall geht es da um drei Tierfreunde. Eine Eule, ein Eichhörnchen und eine Elster. Und die erleben da ganz spannende Abenteuer. Und an einem Tag sitzen sie mal wieder alle drei auf ihrem Ast der alten Eiche, wo sie eben wohnen. Und Waldemar, das Eichhörnchen, versucht mit aller Kraft seinen Kopf irgendwie nach hinten zu drehen. Und zwar nicht nur so ein bisschen, sondern am liebsten 180 Grad. So wie er es nämlich immer bei der Eule sieht. Für die ist das kein Problem. Die guckt mal nach vorne und dreht ihren Kopf und er wundert sich immer, warum kann ich das nicht? Und in dieses Mal nimmt er sich es eben vor, ich will es auch lernen und versucht es mit aller Kraft. Die Eule beobachtet ihn so ein bisschen und fragt ihn dann, was machst du hier, was versuchst du? Und Waldemar erklärt es ihm eben, dass er sie beobachtet hat und dass er das jetzt auch endlich lernen will, so wie sie, mal nach hinten, mal nach vorne zu sehen, und man weiß gar nicht genau, wo der Kopf jetzt genau hinschaut. Die kluge Eule aber erklärt ihm dann liebevoll, Waldemar, liebes Eichhörnchen, Eichhörnchen können das gar nicht lernen. Gott hat es nur bei Eulen so gemacht, dass sie den Kopf nach hinten drehen können. Da ist Waldemar natürlich todtraurig, dass er es nicht lernen kann. Und um ihn zu trösten, sagt die Eule dann zum Eichhörnchen, Waldemar, es gibt noch etwas viel Wichtigeres, als mit den Augen nach hinten zu schauen, nämlich mit den Gedanken nach hinten zu schauen. Zurückzuschauen in Gedanken. Und das eigene Leben zu reflektieren, ist, glaube ich, auch in unserem Leben eine Sache, die uns immer wieder mal gut tut. Denn ihr kennt es sicher alle, in unserer schnelllebigen Zeit, man wird fast mehr gelebt von den Dingen, Terminen, Veranstaltungen und Events, die man so hat, als dass man so richtig viel Einfluss selber darauf hat, wie wir unsere Zeit füllen. So vieles ist schon vorgegeben. In Familie, in Beruf, in Gemeinde, in den Vereinen, in der Hauspflege, in unseren Hobbys, in Gartenarbeit oder in was auch immer. Und ich glaube, es bleibt oftmals gar nicht so viel Zeit mehr übrig, um zwischendurch mal so ein paar Gänge zurückzuschalten. Mal ein bisschen langsamer zu fahren und in einer ruhigen Stunde auch mal über wesentliche Dinge des Lebens wieder nachzudenken. Vielleicht auch mal wieder über die eigene Situation, die eigene Ehe, die eigene Familie, über Entscheidungen nachzudenken, auch mein eigenes geistliches Leben zu reflektieren. Wann kommen wir denn mal dazu, solche Zeiten zu nutzen, um auch Vergangenes zu reflektieren und eine Art persönliche Bilanz zu ziehen. Ich glaube, es tut gut, insbesondere auch unsere Beziehung mit Jesus, wenn wir immer wieder mal solche Auszeiten, solche Boxenstopps einlegen, denn auch die Bibel kennt solche Zeiten des Innehaltens. Zeiten, wo man zurückschaut und Bilanz zieht. Und deshalb möchte ich heute Morgen auch mit euch ins Alte Testament schauen, um von Mose zu lernen, wie solch ein Rückblick in guter Weise vollzogen werden kann. Wir unterbrechen also unsere Petrusreihe und begeben uns ins fünfte Buch Mose hinein, dort, wo Israel kurz vor dem Einzug ins verheißene Land nun steht. Genau an diesem Punkt macht Mose, er zieht Bilanz über die vergangenen Jahre. Drei Kapitel lang, hier die ganzen ersten drei Kapitel, wird uns sehr ausführlich berichtet, wie er zurückschaut auf die Wüstenwanderung und diese Zeit reflektiert, die viele Höhen und Tiefen für das Volk Israel mit sich gebracht haben. Sie hatten viel erlebt in diesen knapp 40 Jahren, haben sein Handeln immer wieder gesehen, sein Wesen kennengelernt, seine Gegenwart hautnah erfahren und vieles mehr. Und nun war es eben an der Zeit, darüber mal Bilanz zu ziehen. Und wir lesen aus Kapitel 1, die Verse 19 mal bis 33. 19 bis 33. Da zogen wir weg vom Horeb und wanderten durch jene große und schreckliche Wüste, die ihr gesehen habt auf dem Weg zum Bergland der Amoriter, wie es uns der Herr, unser Gott, geboten hatte. Und wir kamen bis Kadesh Barnea. Also er reflektiert jetzt gerade die Zeit, wo sie zum ersten Mal im verheißenen Land standen und dann die Kundschafter ins Land gesendet haben. Da sprach ich zu euch, ihr seid zum Bergland der Amoriter gekommen, das uns der Herr, unser Gott, geben will. Siehe, der Herr, dein Gott, hat dir das Land gegeben, das vor dir liegt. Zieh hinauf, nimm es in Besitz, so wie es der Herr, der Gott deiner Väter, dir verheißen hat. Fürchte dich nicht und sei nicht verzagt. Da kamt ihr alle her zu mir und spracht, lasst uns Männer vor uns hersenden, die für uns das Land erkunden und uns Bericht bringen über den Weg, den wir ziehen und die Städte, in die wir kommen sollen. Und die Sache war gut in meinen Augen. Und ich nahm von euch 12 Männer, aus jedem Stamm einen Mann. Die wandten sich und zogen ins Bergland hinauf und sie kamen bis in das Tal Eschkol und kundschafteten es aus, eben das ganze Land durchzogen. Und sie nahmen von den Früchten des Landes mit sich und brachten sie herab zu uns. Und sie berichteten uns und sprachen, das Land ist gut, das der Herr, unser Gott, uns geben will. Aber ihr wolltet nicht hinaufziehen, sondern ihr lehntet euch auf gegen den Befehl des Herrn, eures Gottes. Und ihr murrtet in euren Zelten und spracht, weil der Herr uns hasste, hat er uns aus dem Land Ägypten geführt, um uns in die Hände der Amoriter zu geben, um uns zu vertilgen. Wohin sollen wir ziehen? Unsere Brüder haben unser Herz verzagt gemacht, indem sie sagten, das Volk ist größer und höher gewachsen als wir. Die Städte sind groß und bis an den Himmel befestigt. Dazu haben wir die Söhne Enaks dort gesehen. Ich aber sprach zu euch, entsetzt euch nicht und fürchtet euch nicht vor ihnen. Denn der Herr, euer Gott, zieht vor euch her und wird für euch kämpfen, ganz so, wie er es für euch in Ägypten getan hat, vor euren Augen. Und in der Wüste, wo du gesehen hast, wie der Herr dein Gott dich getragen hat, wie ein Mann seinen Sohn trägt, auf dem ganzen Weg, den ihr zurückgelegt habt, bis ihr an diesen Ort gekommen seid. Aber in dieser Sache wolltet ihr dem Herrn, eurem Gott, nicht glauben, der doch vor euch herging, auf dem Weg, um euch die Lagerstätten auszusuchen, bei Nacht im Feuer, damit ihr den Weg sehen konntet, auf dem ihr gehen solltet, und bei Nacht in einer Wolke. Soweit mal der Text. Es findet hier noch mehr Rückblick statt, aber für unsere Betrachtung, glaube ich, genügt es heute Morgen mal. Wir wollen vor allem Wert auf zwei Punkte legen, auf zwei Themen. Zum einen die guten Zeiten und auch die schlechten Zeiten. Wir beginnen mal mit den schlechten Zeiten und wir werden feststellen, schon Israel hatte mit vielem zu kämpfen, was wir aus unserem Leben auch bestens kennen. Die schlechten Zeiten, sie bestehen hier aus Ängsten, Sorgen und Zweifeln. Besonders die Angst vor Menschen ist ein Phänomen, das wir alle kennen und das wir in Vers 28 hier sehr deutlich gelesen haben. Wohin sollen wir ziehen, fragen sich die Israeliten. Unsere Brüder, also diese 10 Kundschafter, die negativ berichtet haben, haben unser Herz verzagt gemacht, indem sie sagten, das Volk ist größer und höher gewachsen als wir. Die Städte sind so groß, bis an den Himmel befestigt, wie sollen wir da reinkommen? Und dazu haben wir noch die Söhne Enaks, also die Riesen, vor denen sie besondere Angst haben, eben dort gesehen. Und dieser Vers, er berichtet ja genau von der Situation vor 38 Jahren, als sie zum ersten Mal damals vor den Toren Kanaans standen, als Gott sie hineinführen wollte. Und obwohl Gott versprochen hatte, wir haben es gelesen vorhin, dass er sie hineinführen soll, wollte und dass sie keine Angst zu haben brauchten, war doch die Angst hier ein ganz entscheidendes Motiv in ihren Entscheidungen. Die Angst vor den Riesen und vor den schier uneinnehmbaren Städten, sie war leider größer als die Zusage Gottes, mit ihnen zu gehen. Ihre eigenen Brüder haben ihnen den Glauben ausgeredet. Ihre eigenen Brüder haben sie mutlos gebracht und sie ins Wanken gebracht. Und schließlich hatte der Zweifel gesiegt und hatte ihnen 38 Jahre übelste Zeitverschwendung gebracht. Denn was war es mehr im Prinzip als sinnloses Kreisedrehen durch die Wüste, wo sie doch schon längst im verheißenen Land hätten sein können? Denn ob man nun 11 Tage vom Berg Sinai bis Kadesh Barnea braucht, wie es in Vers 2 hier zusammengefasst steht, oder ob man eben 40 Jahre braucht, das ist durchaus ein Unterschied für diese Strecke. Und ich habe mich hier selber gefragt, gibt es bei uns im Leben vielleicht auch manchmal solche Umwege? Zeit, wo wir selbst verschuldet in Schwierigkeiten geraten sind und viel größere Strecken gehen müssen. Wo wir wertvolle Zeit und Kraft verschwendet haben, vielleicht weil wir auf falsche Ratgeber gehört haben, die Zweifel in uns gesät haben. Und wo wir dann sinnlose Runden gedreht haben, weil wir nicht auf Gott und seine Verheißungen gehört haben, sondern mal wieder gemeint haben, wir wissen es irgendwo doch besser. Ich glaube, es ist gut, auch solche gedrehten Ehrenrunden immer wieder mal im Rückblick mit Gott zu besprechen. Mit Gott ins Reine zu bringen, damit wir nicht nur Gras drüber wachsen lassen, sondern auch da, wo Schuld noch vorhanden ist, bekennen und in Ordnung bringen. 1. Johannes 9, 1 Vers 9 lädt uns da immer wieder ein, unsere Schuld zu bekennen, denn er vergibt so gerne. Ich glaube, wir müssen und sollen solche Altlasten eben nicht mit uns rumschleppen. Jesus erwartet darauf, dass wir diese Dinge immer wieder in Ordnung bringen, unser Herz reinigen lassen, damit wir neu unbeschwert und an seiner Hand vorangehen können, dass keine Altlasten uns behindern oder schwächen können. Beim Volk Israel war es aber nicht nur die Angst vor Menschen, die sie an dieser Stelle lahmgelegt hatte, sondern es kam noch eine weitere Angst hinzu, die Angst vor der Zukunft. Ebenfalls in Vers 28 heißt es, wohin sollen wir ziehen? Was wird denn jetzt mit uns passieren, wenn wir diesen Riesen begegnen? Was wird die Zukunft bringen? Sie waren irgendwo völlig ratlos, als ob sie noch nie etwas von Gottes Plänen gehört hätten. Also die Riesenprobleme, die für sie im wahrsten Sinne des Wortes Riesenprobleme waren, die schienen ihnen über den Kopf gewachsen zu sein. Es war wie unüberwindbare Berge vor ihnen. Eine große Unsicherheit, ob Gottes Wege überhaupt richtig sind, hatte sich hier breit gemacht. Und an der Stelle dürfen wir auch kurz darüber nachdenken, wie gehen wir mit Riesenproblemen in unserem Leben um? Wenn da die Söhne Enaks, wie sie auch immer aussehen, in unserem Leben auf uns warten, vielleicht in Form auch von Ängsten, Zweifeln, Sorgen, Dingen, die uns einschüchtern wollen. Wie gehen wir mit diesen großen und kleinen Sorgen des Lebens um? Erlauben wir ihnen auch, dass sie unseren Glauben lahmlegen, dass sie uns blockieren, uns Umwege führen? Oder bringen wir sie immer wieder mutig hin zu unserem Herrn? Leider ging das Volk Israel mit ihren Ängsten und Sorgen an dieser Stelle nicht zu ihrem Gott, sondern sie steigerten sich jetzt erst richtig rein. Und so folgte auf diese anfängliche Angst und Unsicherheit schon bald der Ungehorsam und die Auflehnung gegenüber Gott. Davon haben wir unter anderem in Vers 26, auch Vers 32 gelesen. Aber ihr wolltet nicht. Ihr wolltet nicht. Ihr wolltet nicht hinaufziehen, sondern, noch schlimmer, ihr lehntet euch auf gegen den Befehl des Herrn. Es war also eine ganz klare Dienstverweigerung von Gottes Befehl. Wir protestieren, haben sie lautstark gesagt. Wir wollen hier nicht mehr weitergehen. Es war also nicht nur ein zurückgezogenes Schmollen in sich hinein, sondern sie haben ganz klar formuliert, was ihnen nicht gefällt. Und letztendlich kam es sogar noch schlimmer, Vers 27, ihr murrtet in euren Zelten und spracht, weil der Herr uns, unglaublich, was jetzt kommt, weil der Herr uns hasste, hat er uns aus Ägypten geführt. So weit waren sie gekommen, dass sie Gott Hass zugeschrieben haben, obwohl er sie aus Ägypten herausgeholt hatte. Moment mal, war Ägypten wirklich das Paradies, wo sie gerade herkamen? Ging es ihnen denn da so wahnsinnig gut, dass sie nichts sehnlicher sich gewünscht hätten, als wieder zurückzugehen? Haben sie damals nicht genau zu Gott geschrien, dass er sie doch herausholen soll? Aus der Sklaverei, aus der Bedrängnis, aus der Unterdrückung. Hatten sie alles schon wieder vergessen, was Gott Gutes getan hatte? Ich glaube, an diesem Punkt können wir uns so häufig auch wiederfinden. Wir haben vielleicht gerade etwas ganz Tolles mit Gott erlebt, irgendeine Gebetserhörung, wo er geantwortet hat, uns den Weg gezeigt hat, vielleicht ein ermutigender Bibelvers, den uns jemand gegeben hat oder sonst etwas Aufbauendes. Und kaum kommt ein unvorhergesehenes Ereignis, dein Chef behandelt dich irgendwie schlecht und macht dir Mühe oder dein Nachbar stresst mal wieder wegen Gartenzaun, die Kinder werden krank oder was auch immer hineinkommt in dein Leben und schon kann es passieren, dass all das Gute mit einem Mal wieder vergessen ist, wieder völlig auf die Seite geschoben ist und wir sehen nur noch das Problem, das gerade vor uns ist. Alle Gedanken drehen sich nur noch um diese Sache. Man ist wie gelähmt. Und die Nächte sehen genauso aus. Wir drehen uns von einer Seite auf die andere. Wir denken immer noch darüber nach, über die Situation und wollen nicht zur Ruhe kommen. Doch jetzt kommt der Knackpunkt. Wenn wir jetzt nichts unternehmen und endlich unser Problem mit Jesus besprechen, dann begeben wir uns nämlich genau in die Gefahr hinein, denselben Fehler zu begehen wie Israel hier in diesem Text. Denn, wir haben es vorher schon gehört, auf ihr anfängliches Misstrauen folgt später immer Schlimmeres. Der Ungehorsam bis hin zur Ablehnung und bis hin Gott als Sündenbock für ihre Lage zu beschuldigen. Ich glaube, hier dürfen wir ein Zweifaches lernen. Zum einen, wenn solche Situationen wiederkommen, und sie werden wiederkommen, dass uns Sorgen, Ängste, Probleme in unserem Leben einschüchtern wollen, dass sie uns überfordern, dass sie uns irgendwie auch eine Nummer zu groß sind, dann lasst uns den direkten Weg zu unserem Herrn suchen. Lasst uns die Not mit ihm besprechen und Hilfe vor allem in seinem Wort und im Gebet suchen. Nicht zuerst bei Menschen. Wir brauchen deshalb auch immer wieder die Erinnerung daran, mit welch großem Gott wir es zu tun haben. Wir vergessen das so leicht. Wie viel Macht er hat. Wie groß er ist. Dass er für jedes Problem eine Lösung hat, auch wenn wir sie im Moment noch nicht sehen oder spüren können. Gott lädt uns ein, ihm noch viel mehr zu vertrauen, als wir es bisher getan haben. Damit wir ihn noch viel mehr in unserem Alltag erleben dürfen, als der unser Leben lenkt und führt. Das war das eine, was wir hier lernen dürfen, keine Umwege, sondern direkt zu Jesus. Aber wir dürfen noch eine zweite Sache hier mitnehmen, was auch sehr gut zu unserem Thema passt. Es ist gut, wenn wir gegen die menschliche Vergesslichkeit Maßnahmen ergreifen, damit wir Gottes Wohltaten eben nicht immer so schnell wieder vergessen. Wo hat uns Gott nicht schon alles geholfen in der Vergangenheit? Wo hat er uns nicht schon tausendmal Gutes getan, unsere Gebete erhört und uns aus schwierigen Situationen, aus tiefen Tälern wieder rausgeholt, uns ermutigt, uns gestärkt, uns zu neuer Freude wieder hingeführt? Wir könnten zum Beispiel anfangen, solche Ereignisse in ein Tagebuch zu schreiben, das machen vielleicht manche von euch, oder die junge Generation in eine Datei am Handy oder am Computer, einfach um ganz gezielt die Wunder Gottes immer wieder sich in Erinnerung zu rufen, nicht zu vergessen, was er an uns Gutes getan hat. Ich finde es deshalb auch eine schöne Idee im Hauskreis von Hartwig und Delia. Sie sammeln die Gebetsanliegen nicht nur an diesem Abend vor Gott zu bringen, sie leiten sie dann auch weiter, dass die Gebetsanliegen weitergehen. Und das Schöne ist, sie reflektieren auch, vielleicht alle halbe oder Jahr, immer wieder mal und schauen, wofür haben wir denn jetzt alles gebetet? Und wie hat Gott wirklich auch geantwortet? Ich glaube, das ist eine gute Sache, weil es uns immer wieder zu Lob und Dank hinführt, was Gott in unserem Leben getan hat. Und ich glaube, hier dürfen wir auch ganz kreativ sein, damit wir diese Erlebnisse nicht so schnell vergessen. Gott war es sogar so wichtig, dass er dafür sogar mehrere Festtage in Israel eingesetzt hatte, genau zu diesem Zweck. Sie sollten zum Beispiel nicht vergessen, wie machtvoll Gott sie aus Ägypten geführt hatte. Und deshalb setzte er das Passafest ein, wo sie sich jedes Jahr wieder daran erinnert hatten. Sie sollten auch nicht vergessen, wie Gott sie durch die Wüste geführt hatte, sie mit Wohnung, mit Nahrung, mit allem versorgt hatte. Daran erinnerten sie sich am Laubhüttenfest. Hier hat Gott durch bestimmte Feste also Maßnahmen ergriffen gegen die Vergesslichkeit. Wir Menschen sind leider sehr vergesslich. Und deshalb nimmt Mose hier auch die Gelegenheit wahr und erinnert das Volk auch an die guten Zeiten, die sie mit ihrem Gott erlebt hatten. Unser zweiter Punkt heute Morgen, der Rückblick auf die guten Zeiten. Hier macht Mose vor allem eines klar, dass es diese Zeiten gab, diese guten Zeiten, das war kein Verdienst des Volkes. Das war nicht, weil ihr so ein tolles Volk und so tolle Glaubenshelden wart, sondern die guten Zeiten sind ausschließlich auf den gnädigen Gott Israels zurückzuführen. An ihm lag es, dass es diese Zeiten immer wieder gab. Zum Beispiel hier in Vers 30 und 31. Denn der Herr, euer Gott, zieht vor euch her und wird für euch kämpfen, ganz so, wie er es für euch in Ägypten getan hat, vor euren Augen. Und in der Wüste, wo du gesehen hast, wie der Herr, dein Gott, dich getragen hat, wie ein Mann seinen Sohn trägt, auf dem ganzen Weg, den ihr zurückgelegt habt, bis ihr an diesen Ort gekommen seid. Was für ein schönes Bild. Mose macht hier deutlich, Gott hat sein Volk ununterbrochen durch diese Zeit, aus Ägypten raus, durch die Wüste, hindurch getragen. Und er veranschaulicht es an diesem Bild oder an diesem Vergleich mit dem Vater und seinem Sohn. Hier gibt es sicherlich auch einige Väter, die Söhne haben. Die meisten von ihnen sind natürlich schon größer. Aber ich glaube, das Bild ist trotzdem gut nachvollziehbar für uns, welche Nähe, welche innige Beziehung hier gemeint ist. Denn ich liebe es auch, meine Söhne, und manche sind noch zum Tragen auf dem Arm. Das lässt immer mehr nach, aber die Chance gibt es bei mir noch. Und es drückt doch immer wieder genau diese Verbundenheit, diese enge Beziehung aus, die Gott mit uns haben will und die er eben auch bei seinem Volk Israel zum Ausdruck gebracht hatte. So liebevoll, so zart ging er mit ihnen um. So ein Kind, das weiß eben, wenn es im Arm des Papa ist, der Papa hält mich fest. In seinem Arm bin ich sicher. Wie schön, wenn wir das auch wissen dürfen in Bezug auf unseren himmlischen Vater. Er hält uns genauso fest. Genauso nahe will er uns sein, wie ein Vater seinem Sohn nahe ist. Und Mose fährt fort, genau diese Nähe, die konnte das Volk Israel an jedem Tag nicht nur spüren, sondern sogar mit den eigenen Augen sehen. Davon lesen wir in den Versen oder im Vers 33 ganz besonders, wo es heißt: Gott, der vor euch herging auf dem Weg, um euch die Lagerstätten auszusuchen, bei Nacht im Feuer, damit ihr den Weg sehen konntet, auf dem ihr gehen solltet, und bei Tag in einer Wolke. Hier wird uns eine Tatsache berichtet, die in der Weltgeschichte absolut einzigartig war und ist. Gottes Methode, seinem Volk den Weg durch die Wüste hindurch zu zeigen. Sie hatten ja keine Karte, kein Navigationsgerät. Sie hatten keinen Reiseführer, nicht mal einen Guide, der sie irgendwie begleitete und der den Weg kannte. Aber sie hatten mit Gott das genialste Navigationssystem, das es überhaupt gibt. Die Wolkensäule war dafür am Tag zuständig und die Feuersäule in der Nacht, um ihnen den Weg zu zeigen. Sie konnten sie Tag und Nacht ohne Kompass, ohne Landkarte marschieren, weil ihr großer Herr ihnen den Weg gezeigt hatte. Das fasziniert mich an dieser Stelle immer wieder ganz besonders, wie Gott ihnen hier vorausging. Und ich habe mich gefragt, darf Gott es auch in meinem Leben sein, derjenige, der vorausgeht, der meine Richtung angibt, der den Weg zeigt, den wir, den du und ich gehen sollen. Darf er unser Navi sein, der uns ans gute Ziel bringt? Gott war jedoch nicht nur ihr Reiseleiter und ihr Hirte, sondern er war zusätzlich auch ihr Versorger während der Wüstenwanderung gewesen. Keinen Tag in diesen 40 Jahren hat er sie alleine gelassen. Der Vers 7 in Kapitel 2 finde ich hier so schön nochmal zusammengefasst. Kapitel 2, Vers 7. Denn der Herr, dein Gott, hat dich gesegnet in allen Werken deiner Hände. Er hat Acht gehabt auf deine Wanderzüge durch diese große Wüste. Und der Herr, dein Gott, ist diese 40 Jahre mit dir gewesen. Es hat dir an nichts gemangelt. So treu hat Gott für sie gesorgt. Er hat ihnen alles gegeben, was sie zum Leben damals brauchten. Und das, obwohl es in der Wüste eben kein Mikros, kein Coop, kein Stückipark oder sonstige Einkaufsmöglichkeiten gab. Nicht mal ein Marktstand oder eine Wurstbude war unterwegs zu finden. Es war einfach nur karg, tot und eben nichts zum Essen zu finden. Aber ihr großer Gott, er war in der Lage. Er hatte die Möglichkeiten und er hat es auch getan, für sie zu sorgen mit Essen, mit Kleidung, für Navigation zu sorgen, für blasenfreie Füße sogar zu sorgen. Sogar im Umgang miteinander und mit Gott hat Gott alles vorbereitet. Deshalb gab es die Gebote am Berg Sinai, damit sie wussten, wie sie untereinander zurechtkommen konnten und vor allem, wie sie ihre Beziehung mit Gott pflegen sollten. Gott gab ihnen also ein All-Inclusive-Paket, wie es keine Reisegesellschaft dieser Welt hätte besser anbieten können. Wir lesen in 5. Mose 8, Vers 4 auch diesen kurzen, aber sehr aussagekräftigen Satz, finde ich, wo es heißt, deine Kleider sind nicht zerlumpt an dir und deine Füße sind nicht geschwollen diese 40 Jahre. Wow. Wer von euch hat heute ein Hemd an, das er schon 40 Jahre ununterbrochen getragen hat? Mal Hand heben. Ich denke, keiner. Wer ist heute mit Schuhen hier, die er 1980 gekauft hat und seither jeden Tag anhatte? Möglichst durch die Wüste natürlich. Sowas klingt völlig utopisch für unsere Ohren, nicht aber für Gott. Für ihn ist es kein Problem, dafür zu sorgen, dass Kleidung und Schuhe eben viel länger halten als üblich. Und das eben noch im heißen Wüstensand. Unser Gott hat alle Macht im Himmel und auf Erden. Und die große Frage in uns hier ist immer wieder, trauen wir diesem Gott heute noch genauso viel zu wie damals beim Volk Israel? Es ist ja immer das eine, zu staunen über das, was er früher tun konnte. Aber das andere ist auch dieses Zulassen. Kann Gott heute immer noch so mächtig handeln? Traue ich ihm heute noch immer noch so Großes zu? In meinem Leben, in meiner Familie, in meiner Gemeinde, an meinem Arbeitsplatz, da wo ich wirken darf? Wenn ich ehrlich bin, merke ich, wie oft ich meiner Kraft und meinem Wissen oft viel mehr zutraue. Man hat es ja studiert, man hat es ja auch gelernt. Ich glaube, wir dürfen immer wieder mit dem Vers aus der Jahreslosung zu Gott kommen und beten, Herr, ich will dir vertrauen, hilf meinem Unglauben, schenk mir wieder neu diese große Sicht von dir und deiner Kraft. Ich glaube, dieser Rückblick hier im 5. Mose, der sich noch über weitere Kapitel hinweg zieht, ihr dürft es gerne mal zu Hause noch weiterlesen, der hatte vermutlich zum Teil sein Ziel erreicht. Wir lesen nämlich in den nachfolgenden Kapiteln, dass diese neue Generation, die hier herangewachsen war, kurze Zeit später, auch nachdem Mose gestorben war, Israel in Kanaan angekommen war, dass sie ihrem neuen Führer, dem Josua, dieselbe Treue geschworen hatten wie dem Mose. Sie waren also gewillt, Gottes Geboten zu folgen, sich auch unter den neuen Führer zu stellen und mit ihm das neue Land zu erobern. Es gab natürlich weiterhin Aufs und Abs und Höhen und Tiefen, aber es gab auch immer wieder Lichtblicke, wo sie umgekehrt sind, wo sie sich neu besonnen haben auf das, was zählt. Und ich glaube, dazu dienen ja auch gerade solche Rückblicke, wie Mose es hier mit seinem Volk Israel getan hatte. Wir sollen uns besinnen auf das, was wirklich zählt. Daran erinnert werden, welch gnädiger Gott mit uns geht. Ich glaube, eine Sache gilt es bei solchen Rückblicken aber dennoch zu bedenken, und dazu lese ich noch kurz ein Zitat von einem Bibellehrer vor, der das gut zum Ausdruck bringt. Es ist ermutigend, zurückzuschauen auf den Weg, den uns unser Gott geführt hat, nachzusinnen über seine gute und gnädige Leitung, uns ins Gedächtnis zu rufen, wie oft er wunderbar für uns eintrat, indem er uns bald aus dieser, bald aus jener Schwierigkeit befreit hatte. Es ist gut, uns zu erinnern, wie oft er uns schon half, wenn wir völlig ratlos dastanden, wie er uns einen Weg zeigte, wenn wir nicht mehr aus- noch einwussten. Aber, und jetzt kommt der Knackpunkt, hüten wir uns davor, sagt er weiter, dies mit der Gewohnheit zu verwechseln, auf unsere Wege zurückzublicken, auf unsere Verdienste, unsere Fortschritte und unser Wirken oder auf das, was wir tun konnten. Auch wenn wir dabei im Allgemeinen zugeben, dass nur die Gnade Gottes uns befähigen konnte, etwas für ihn zu tun, dient doch alles nur unserer Selbstgefälligkeit, die eine wahrhaft geistliche Gesinnung nicht aufkommen lässt. Solche selbstsüchtigen Rückblicke wirken ebenso nachteilig wie der ständige Blick auf das eigene Ich. Ich finde, das Zitat verdeutlicht nochmal schön, wie wichtig die richtige Perspektive ist, wenn wir auf unser Leben zurückblicken. Weil es nur dann erbaulich, nur dann hilfreich sein wird, wenn wir nicht auf unsere Wege, nicht auf unsere Taten zurückschauen, sondern auf Gottes großartige Taten in unserem Leben, auf seine Treue achten, auf seine Gnade, dankbar zurückschauen, die er schon tausendmal in unserem Leben bewiesen hatte. Und dazu sollte auch die Predigt heute Morgen Ermutigung sein, sich immer wieder mal solche Auszeiten im Leben zu nehmen. Es muss nicht nur an Silvester sein, wo man das Jahr reflektiert. Es darf auch mal mitten und unter dem Jahr sein, so eine Auszeit, um innezuhalten. Mal wieder ein paar Gänge zurückzuschalten und über unser Leben nachzudenken. Der Liedermacher Manfred Siebald hat diese Thematik auch mal sehr schön aufgegriffen in einem Lied. Und ich möchte euch das nicht vorenthalten. Deshalb bitte ich jetzt die Technik, dass wir uns das mal noch anhören. Bilanz ziehen von Manfred Siebald.
So ab und zu im Laufe der Zeit, da hab ich genug von dem täglichen Tanz. Dann schließ ich die Fenster, verriegel die Tür, setz mich in die Ecke und ziehe Bilanz. Was Das ist mir geblieben aus allen den Jahren, die vor meinen Augen vorüberziehen. Ganz gleich, ob es fette, ob magere waren, ich hab das Gefühl, es ist alles hin. Gibt es irgendetwas, was ich noch nicht plante? Blieb irgendein Traum noch ungeträumt? So viel ist geschehen, wovon ich nichts ahnte, und Geplantes hab ich zu tun versäumt. Und was wird mir bleiben in allen den Jahren, die der Nebel der Zukunft dem Blick noch entzieht? Bin ich mir doch nicht mal darüber im Klaren, ob man mich nicht morgens schon nicht mehr sieht? Doch mitten hinein in mein Unbehagen sagst du mir, Herr, dass du ewig bist, dass du nicht in Jahren rechnest und Tagen und dass du Erfolg nicht am Äußeren misst. Wenn andere sich auch in Reichtümern baden, von Freunden umringt und mit Ehren bedacht, hab ich doch bei dir meine Schuld abgeladen und das hat mich reicher als jene gemacht. So ab und zu im Laufe der Zeit, da zieh ich Bilanz und dann denk ich daran, dass nur wenn ich deinen Willen erfülle, mein Leben im Letzten erfolgreich sein kann. Wie lange ich lebe und wann ich einst gehe, kann ich noch nicht sagen, doch ich weiß jetzt schon ganz genau, dass ich dann allein vor dir stehe und dann zieh nicht ich, dann ziehst du die Bilanz.
Ja, vielen Dank. Ich möchte gerade noch mit uns stille werden und beten. Herr Jesus, es ist gut zu wissen, dass unser Leben, unsere Lebenszeit in deiner Hand liegt. Danke, dass du uns auch immer wieder vor Augen führst, was wirklich zählt, worauf es wirklich ankommt in unserem Leben. Und genau dazu wollen auch immer wieder solche Rückblicke dienen, wie wir jetzt uns angeschaut haben, als Mose mit seinem Volk zurückgeschaut hatte, wie treu du sie geführt hast, wie liebevoll du sie getragen hast durch die Wüste, ja, aber auch wie oft sie ungehorsam waren, deine Wege nicht ernst genommen haben. Ja, und es geht uns in unserem Leben oft genauso, Herr Jesus. Und wir beten, dass wir immer wieder uns deshalb daran erinnern lassen, was du uns Gutes getan hast in unserem Leben. Dass wir immer wieder dankbar zurückschauen, Herr Jesus, was du schon getan hast. Und das vor allem auch in den Zeiten und Situationen verstehen, wenn es uns nicht so gut geht. Dass wir trotzdem dir weiter vertrauen und ja, dass wir nicht aufgeben, Herr Jesus, weil du so ein großer, mächtiger Gott bist, der damals das ganze Volk führen konnte. Ja, und warum solltest du heute kleiner sein? Hilf uns, hilf unserem Unglauben da auch immer wieder neu, Herr Jesus, dass wir dir Großes zutrauen, dass wir immer wieder überwältigt sind von dir und deiner Macht und dann wieder dankbar weiterziehen und nach vorne gehen. Amen.